Der Rattenfänger von Hameln. Wie ein Wirbelwind fuhr das Pfadfindertum in die verstaubte Pädagogik der damaligen Zeit. Kein Wunder, dass Jugendliche und viele Erwachsene von VP, dem Gründer, begeistert waren und scharenweise Anhänger der Pfadfindermethode wurden. Rattenfänger von Hameln nannten ihn deshalb missgünstige Beobachter seines Erfolges. Allerdings nur bis zum Jahre 1909. Dann versiegten Gift und Galle jählings. Denn in diesem Jahr übernahm König Eduard VII. Das Patronat der Pfadfinderbewegung. Der Vergleich mit Ratten und Rattenfängern schien den Neidern nicht mehr opportun. Das Jahr 1909 brachte eine ganze Reihe von Überraschungen. VP übernahm eine Reise nach Südamerika und als er in Chile an Land ging, erwartete ihn eine ganze Schar von Buben in Khaki-Hemden mit Halstüchern und Pfadfinderhüten. »Hey, wer seid ihr?« fragte VP. »Wir sind chilenische Pfadfinder.« Es stellte sich heraus, die Buben hatten sich das Buch Scouting for Boys schicken lassen und aus eigener Initiative die Pfadfinder Chiles gegründet. VP nahm ihnen das Pfadfinderversprechen ab und erklärte sie zu Gründungsmitgliedern der ersten Pfadfindergruppe außerhalb Englands. Im selben Jahr reisten zwei englische Pfadfinderpatrouillen nach Deutschland. Im Jahre 1909 veranstaltete VP in England zwei große Pfadfinderlager und ein Pfadfindertreffen im Londoner Kristallpalast mit 11.000 Teilnehmern. Dort stieß er zu seiner Verblüffung auf junge Mädchen, die Khaki-Hemden, Halstücher und Pfadfinderhüte zu ihren Röcken trugen. »Es ist ja nicht zu fassen«, sagte VP. »Was sehe ich da? Könnt ihr mir erklären, warum ihr die Pfadfinderkluft tragt?« »Ganz einfach, Mr. Baden-Powell. Wir sind Pfadfinderinnen. Girl Scouts.« Pfadfinder in England, Pfadfinder in Kolonialgebieten, Pfadfinder im Ausland. Und nun auch noch Pfadfinderinnen. Für VP wurde die Organisation der Pfadfinderbewegung zum Fulltime-Job. Zu einer Berufung, die ihn voll auslastete. Seine Tätigkeit als General, mochte sie ihn auch nicht mehr wie früher in Anspruch nehmen, musste nun endgültig aufgegeben werden. Deshalb bat VP erneut um eine endgültige Entbindung vom Militärdienst. Diesmal stimmten alle seiner Bitte zu. König Eduard beantwortete das Abschiedsgesuch mit einem persönlichen Brief. Die Organisation der Pfadfinderbewegung ist der größte Dienst, den Sie unserem Lande leisten können. Am 7. Mai 1910 ging VP offiziell in Pension. VP musste nun ein eigenes Generaldirektorium der Pfadfinderbewegung mit Angestellten und Sekretärinnen schaffen. Ein regelrechtes Amt also, um die Pfadfinderei in den Griff zu bekommen. Von überall erhielt er Nachrichten, dass Pfadfindergruppen gegründet worden waren, auf jedem Kontinent inzwischen in fast allen großen Ländern, und deshalb entschloss er sich zu einer großen Weltreise, die ihn zu jungen Pfadfindern nach Japan, Australien, Neuseeland, auf die westindischen Inseln, nach Südamerika, in die USA und nach Panama führen sollte. Er bestieg am 3. Januar 1912 in Southampton ein Schiff und dabei traf ihn, wie er schrieb, eine Bombe ganz neuer Art mitten ins Herz. Eine Bombe ins Herz des pensionierten Generals. VP berichtete selbst darüber, mein Leben war immer so ausgefüllt, dass ich keine Zeit hatte, an andere Dinge zu denken, zum Beispiel ans Heiraten. Meine besten Freunde neckten mich oft deswegen und schalten mich einen hartgesottenen Junggesellen. Ich pflegte zu antworten, dass sicher sei, es gäbe gewiss keine Frau, die Lust hätte, mich zu heiraten. Doch immer wieder hieß es dann, dich wird's erwischen, wie alle anderen. Und in der Tat, so geschah es auch. Dazu muss ich aber eine Vorgeschichte erzählen. Als ich die Kunst des Spurenlesens studierte, stellte ich fest, dass sogar der Charakter eines Menschen aus seiner Spur und mithin aus seiner Gangart herausgelesen werden kann. Eines Tages im Jahre 1910 sah ich unweit der Konserne von Knightsbright von hinten eine junge Dame mit einem schwarzbraun gescheckten Hund, deren Gesicht ich nicht sah, ihren Gang aber in ganz auffallender Weise Aufrichtigkeit, Menschenverstand und Lebhaftigkeit verriet. Zwei Jahre später, als ich in Southampton zu meiner Weltreise an Bord ging, sah ich wieder von hinten eine Dame, deren Gang mir sofort bekannt vorkam. Es war die Hundebesitzerin, die ich vor zwei Jahren gesehen hatte. Hier an Bord konnte ich sie ansprechen und ich fragte, »Sie besitzen doch einen braun-weiß gescheckten Hund?« »Ja«, sagte sie erstaunt. »Sind Sie nicht«, fragte ich weiter, »vor einiger Zeit in der Nähe der Kaserne von Knightsbridge mit Ihrem Hund spazieren gegangen?« Darauf sie, »Ja, aber das ist schon einige Zeit her.
2 Jahre etwa.
Diese Dame, schlank, dunkelhaarig, ziemlich groß, unternahm mit ihren Eltern, der Vater war Bierbrauer, ebenfalls eine Weltreise. Ihr Name? Olaf St. Clair. Sie war 23 Jahre alt, geboren am 22. Februar 1889. Auf den Tag genau 32 Jahre nach BP, der damals 55 Jahre zählte. Der Altersunterschied indes spielte für die beiden keine Rolle. Sie verlobten sich noch auf dem Schiff und heirateten gleich nach der Rückkehr am 30. Oktober 1912 in Parkstone, einer kleinen Kirchengemeinde der Grafschaft Dorset. Ich möchte euch, so begrüßte BP anlässlich der Hochzeit die Gäste, nicht alle in der Reihe nach mit Namen nennen, denn ihr kennt einander ja doch inzwischen. Doch einen darf ich ganz besonders herzlich namentlich begrüßen und in unserer Mitte willkommen heißen. Den Mann, der mir viel Kopfzerbrechen bereitet hat, der mir lange als Feind auf den Fersen gewesen ist und dem ich heute als Freund die Hand reichen kann. General Botha. Allgemeiner Applaus. General Botha erhob sich, nickte nach allen Seiten, setzte sich. Stand dann aber, spürbar einer Eingebung folgend, wieder auf und griff zum Glas. Erlauben Sie mir, dass ich einen Toast ausbringe. Und zwar auf die Braut, die meine vollste Bewunderung genießt. Denn sie hat es geschafft, was mir nie gelungen ist. BP gefangen zu nehmen. Das üble Gerücht. Die Hochzeitsreise unternahm das Paar nach Pfadfinderart. Mit 2 Pferden, Zelt und Schlafsäcken in die nordafrikanische Wildnis von Algerien. Nach England zurückgekehrt, mieteten BP und Olave ein Haus nahe von Everhurst Place in der Grafschaft Sussex, üblich südlich von London. Mitten in der Natur, fern der Großstadt, dort sollten die Kinder heranwachsen. 1913 kam der Sohn Peter zur Welt. BP freilich hatte nicht viel von seiner Familie und vom Landleben. Er arbeitete während der Woche im Londoner Generaldirektorium der Pfadfinder, wo er sich unter dem Dach eine spartanische Schlafstätte einrichtete. Die Pfadfinderbewegung wurde immer erfolgreicher. BP wuchs die Arbeit über den Kopf. Nur an Wochenenden kehrte er heim zu Frau und zu seinem kleinen Sohn. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Als bewährter General von 57 Jahren, wenn noch pensioniert, hätte er wieder für den Kriegsdienst eingesetzt werden müssen. Doch keiner mutete ihm das zu, weder König George V., der dem 1910 verstorbenen Eduard VII. Auf den Thron gefolgt war, noch der inzwischen zum Kriegsminister avancierte und zum Lord geadelte General Kitchener. Denn der Pfadfinder ist Freund aller Menschen und Bruder aller Pfadfinder. So hatte BP das 4. Pfadfindergesetz formuliert. Schlimm genug, dass nun Pfadfinder auf Pfadfinder, Brüder auf Brüder schießen mussten, nur weil Politiker den Krieg beschlossen hatten. Dass BP auch noch Befehle zu solchem Wahnsinn geben würde, das verlangte niemand von ihm. Das konnte auch keiner mehr fordern. BP blieb in England, konzentrierte seine Arbeit auf die Jugenderziehung und bereitete alles vor, um nach Kriegsende so schnell wie möglich über die große Bruderschaft der Pfadfinder für eine neue Verständigung der vorerst noch vereinigten Völker zu sorgen. Reue Nachrichten vom Krieg beherrschten die Tageszeitung. Es wurde still um BP. Und nun rüsteten seine Neider zur niederträchtigsten Attacke, die sich jemals geleistet wurde. Da BP nicht aktiver Offizier war, da man nichts mehr von ihm hörte, streuten sie das Gerücht aus, er sei als Spion der Gegenseite entlarvt, zum Tode verurteilt, hingerichtet und als Vaterlandsverräter außerhalb des Friedhofs verscharrt worden. BP reagierte zunächst gar nicht auf solches Geschwätz. Doch als die Gerüchte sich immer mehr verdichteten, als sogar eine amerikanische Zeitung seine Hinrichtung als Spion meldete und einen wohlwollenden Kommentar über einen der bravsten und heldesten Soldaten der Engländer anfügte, da trat BP an die Öffentlichkeit. Freilich nicht mit forschen Dementis, sondern mit Humor. Er bezeichnete die Meldung von seinem Tode als übertrieben und meinte, für einen so freundlichen Nachruf, den die amerikanische Zeitung brachte, würde es sich schon lohnen, gerüchteweise als erschossen gemeldet zu werden. Während des Krieges in den Jahren 1915 und 1917 kamen seine Töchter Heather und Betty auf die Welt. Seine Frau Olav übernahm ab 1916 die Organisation der Pfadfinderinnen, die inzwischen Girl Guides genannt wurden. Guide bedeutet Führer im Sinne eines ortskundigen Begleiters. Als Emblem wählten die Girl Guides das Kleeblatt, ein uraltes Symbol für Glück und Nächstenliebe. Inzwischen drängten immer mehr Buben aus jüngeren Jahrgängen zu den Pfadfindern, teils schon ab dem 6. Lebensjahr, und deshalb hielt die Pi eine Alterstrennung für zweckmäßig. Fortan wurden die Buben unter dem 12. Lebensjahr als sogenannte Wölflinge für die Pfadfinderei vorbereitet. Und erst ab dem 12. Lebensjahr durften sie sich Pfadfinder nennen. Später wird die Pi noch eine dritte Altersgruppe gründen, die Roper, vom 19. bis zum 21. Lebensjahr. Nach dem Kriegsende im Jahre 1918 begann BP sogleich wieder auf internationaler Ebene zu arbeiten und Kontakte mit Pfadfinderverbänden auf dem Kontinent aufzunehmen.